Herzlich willkommen. Mein Name ist Sophia und du hörst Thinking Twice, dein Podcast über Nachhaltigkeit, nachhaltiges Unternehmertum und Startups. Wolfgang und Fabian sind die beiden Gründer von Suslet. Suslet ist ein Outlet für nachhaltige Mode. Angefangen hat alles in Augsburg mit dem eigenen Modelabel Degree. Dabei haben sie gemerkt, dass immer wieder Musterkleidungsstücke und Kollektionsteile in ihrem Lager liegen bleiben. Geboren war die Idee für Suslet. Seitdem hat sich einiges getan und Suslet führt nicht nur Degree, sondern auch bekannte Marken wie Gotbag, Mud Jeans und Recolution. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich gleich zwei Gäste bei mir. Hallihallo.
Hallo.
Fabian war sogar schon mal hier. Wir haben vorhin überlegt, wie lange das jetzt schon her ist und wir haben uns geeinigt, so auf ungefähr 2 Jahre. Also schon für mich super lange her. Du warst ganz am Anfang meines Podcasts Gast bei mir und ich bin damals sogar nach Augsburg gefahren tatsächlich und wir haben das Interview live aufgenommen. Umso mehr freue ich, dass jetzt beide da seid und wir reden heute nochmal über nachhaltige Mode, nachhaltige Outlets und alles, was außenrum geht nochmal. Wollt ihr euch davor nochmal so ein bisschen kurz vorstellen? Wer seid ihr denn?
Ja, ich bin der Wolfgang von Degree, einer der beiden Mitgründer und wir machen jetzt seit 6 Jahren. Vor 6 Jahren haben wir quasi Degree so aus den Anfängen erhoben und haben das jetzt immer weiterentwickelt. Ich mache hauptsächlich für uns alles, was mit Ware, Produktion, Herstellung, Abläufe, Versand, Logistik zu tun hat. Und genau, bin jetzt mittlerweile auch so, fahre viel Fahrrad, bin viel draußen unterwegs, lebe mittlerweile nicht mehr in der Stadt, auch wieder draußen. Legen uns eine eigene Gärten gerade an und genießen eigentlich die Zeit ein bisschen gerade auch drauf, viel draußen zu sein.
Ich glaube, alle sind zurzeit mehr draußen als noch vor eineinhalb Jahren. Das ist so das große Hobby 2021, ist, hast du Lust, spazieren zu gehen?
Das auf jeden Fall, hey.
Ja. Möchtest du dich nochmal kurz vorstellen für die Leute, die noch nicht den Podcast mit dir gehört haben?
Ja, das wäre dramatisch, hey.
Das wäre dramatisch, ja.
Ich nochmal zurück, 2 Jahre in der Zeit zurück und das nochmal anhören.
Ja.
Das war echt witzig, dass du damals da warst. Hallo, ich bin der Fabian. Mit Wolfgang zusammen haben wir zwei Degree gegründet vor 6 Jahren, 6, 7, je nachdem. Das verschwimmt auch ab und an mal. In der Zeit ist viel passiert. Wir haben ja dann den Bärherr noch gegründet, unser nachhaltigen Haargummi und eben das Suslet Outlet. Und das sind so unsere 3 Sachen. Ja, ich mache bei unseren heiligen 3 Marken mache ich viel Marketing, mache dann auch die IT-Thematik und kümmere mich darum, dass immer wieder neuer Stuff auf den Tisch kommt, also sowohl neue Ware als auch immer wieder ein paar Ideen neben der Spur. Das ist so mein Bereich. Und was mache ich so in meiner Freizeit? Also wie gesagt, wir arbeiten relativ viel. Zurzeit ist es echt weniger als sonst. Es ist also weniger Zeit, genauso intensiv. Und bei mir ist auch so, mir ist auch aufgefallen, dass ich letzten Herbst dann plötzlich wandern war und irgendwie wir mit dem Camper meiner Eltern noch unterwegs waren, dann gesagt haben, okay, wir brauchen auch irgendwie was in die Richtung. Jetzt baue ich gerade mein Wohnmobil aus, also mein Kato. Ein Klassiker. Ich habe aber gehört, dass das schon ziemlich Mainstream ist und bin schon wieder ein bisschen dagegen. Aber häufig zieht mich immer auf, sagt schon, irgendwie jeder baut gerade einen Campervan aus und ist dann auch wieder ein bisschen schwierig für den Style dann auf dem Campingplatz. Aber mein Gott, muss man dranbleiben, muss man weitermachen. Am Wochenende ist erfolgreich meine Standheizung angelaufen, nachdem ich selber den Tank angebohrt habe. Also es bleibt spannend. Und deswegen habe ich auch das Pflaster hier. Ja, ich hatte einen schweren Unfall, bin gegen den Kofferraum weg von meinem Auto gelaufen. Ich sag's mal so.
Du lebst gefährlich.
Sehen. Ja, ihr könnt es hier im Audio nicht sehen, aber also, das war echt heftig. Also große Verletzung. Mindestens 1,5 Zentimeter waren das.
Also Männer, nichts gegen Männer und so, aber die würden jetzt sagen, es ist eine Wunde und Frauen sagen, es ist ein kleiner Schnitt.
Ja, ja, ich war kleine Bleiche in der Notaufnahme.
ja, beim Camper waren wir auch schon und beim wir brauchen jetzt Fahrräder und lauter solche Sachen. Ich glaube, das haben gerade ganz viele diese Phase. So, wir bauen unser eigenen Van aus und fahren jetzt nur noch mit Fahrrädern in den Urlaub, so. Im Umkreis von 40 Kilometern so.
Ja, man muss ja sehen, Wolf und ich, wir sind ja mit unseren Buddies letztes Jahr mal entspannt nach Ungarn rübergeradelt, im ersten Lockdown. Und das war auf jeden Fall eine sehr wilde Aktion. Ja. Also wir waren dann auch immer tapfer im Zelt, weil wir wollten natürlich keinen Kontakt. Es waren nur wir zwei eben dann auf Peripherie und war verrückt. Ja. Also
ja, ich habe
auch wieder gerade Trip.
Ich habe mir gestern die Netflix-Dokumentation Biking Borders angeschaut. Geht um zwei Dudes, die denken, oh, wir fahren mal von Berlin nach Peking mit dem Fahrrad. Keinerlei Bike-Erfahrung etc. Und kann ich nur empfehlen. So, ja. Vielleicht wäre das ein neues Projekt nach dem Camper-Ausbau und dem Garten.
Ja, wir hatten mal schon, oder haben schon länger den Plan, dass wir eventuell echt nach Portugal mal zu vielen unseren Herstellern mit dem Fahrrad fahren. Allerdings ist das so ein 4 Wochen Projekt und das ist bis jetzt noch nicht so ganz in die Umsetzung gekommen.
Und für zwei Workaholics wahrscheinlich auch schwer, sich 4 Wochen am Stück freizunehmen.
Ja, das wäre schwierig.
Das wobei, wir würden die Aufgabe. Ja, wir würden ja währenddessen arbeiten. Ich wollte es gerade sagen, weil das Problem ist ja, wir haben da gar keine Zeit zum Rad, weil wir gar nicht
aha, so ist das dann. Ich glaube, wir müssen mal wieder zurück zu euren unternehmerischen Tätigkeiten. Sonst driften wir hier ab. Ihr habt es jetzt kurz schon angesprochen, ihr habt irgendwie 3 Unternehmen. Wir reden aber heute über Soussley. Das ist ein Outlet für nachhaltige Mode. Den Degree-Podcast, den können wir euch verlinken, falls jemand Interesse hat. könnt ihr uns so ein bisschen mitnehmen, wie ist diese Idee eines nachhaltigen Outlets und so entstanden überhaupt? Und warum habt ihr euch dann entschieden, noch was zu gründen?
Also es war so, wir haben eben die Degree in einem anderen Podcast gerne anhören und Pierre Hagumi, also um es einfach nochmal zu nennen.
Gott, die Werbung. Eigenwerbung.
Cool. Oh, was? Deswegen mache ich bei uns, man muss sich darum kümmern, dass die Marken Pierre und Degree und was denn alle immer genannt werden. es ist so, dass wir mit Degree ja eben Kollektionen schon länger jetzt machen, also seit 5 Jahren auch wirklich im Kollektionsbereich sind, im Fair-Fashion-Bereich. Und dann haben wir einfach gemerkt, ja, egal wie genau ihr Vororders auch tätigen mit den Händlern, du hast immer ein paar Shirts, die du super fandest oder ein paar Produkte, die du selber super fandest und auch das ganze Team, aber am Ende bleiben da 10, 15 übrig, also wirklich marginal, aber wir kalkulieren das sehr gut, aber noch perfekt kann man das nicht schaffen, also das ist einfach nur nicht möglich und diese Ware, die man dann hat, da war die Frage, wo schaffen wir dann einen Output? Also machen wir das nur über den Zelt, über die eigene Seite oder im eigenen Laden? Dann haben wir uns gedacht, es gibt doch sicher mehrere, die das Problem haben oder die das Thema haben, die auch andere Produkte machen, also die auch Schuhe haben, die Food haben und so weiter. Und da könnte man doch dann sagen, okay, man nennt es halt eben nachhaltiges Outlet, also Sustainable Outlet. Oder Soussley, wie du gesagt hast, wie es am Anfang hieß oder wie wir es genannt haben. Ja. Schön, dass du es so genannt hast, weil sie hat schon geschmunzelt.
Ich habe es auch gesehen und war so, oh shit, euch, das ist falsch ausgesprochen.
Alles gut. Wir haben lange versucht, es so zu nennen, aber es hat sich nicht durchgesetzt.
Okay, gut.
Also du warst richtig gelegen quasi, aber wir mussten uns selber geschlagen geben.
Okay, Der Deutsche hat gesagt, warum heißt es so? Und dann Sustainable Outlet, also Sustlet und nicht Soussley. Okay. Ja. Und genau, das war leider dann das Ende unseres Soussleys. Und naja, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, lass doch was aus dem Boden stampfen, was sozusagen mehrere Bereiche auch abdeckt und mehrere Marken zusammenbringt und eben da eben ja, nachhaltige Produkte zu Outlet-Preisen realisiert. Und das war dann die Geschichte und dann haben wir da angefangen. Und Wolfi, magst du über deinen ersten Pop-Up erzählen?
Ja. Wir haben dann, das war 2018, das muss kurz bevor ihr den Podcast damals aufgenommen habt. Oder irgendwo, in der Zeit davor, gar nicht so weit. Da haben wir überlegt, okay, wir testen das jetzt einfach an. Wir haben gesagt, wir tun da jetzt gar nicht lang rum. Und haben dann in Augsburg einen Pop-Up-Store gemietet für einen Monat. Nein, für zwei Monate damals. Und haben das im Frühjahr 2018 angetestet. Und da waren wir, glaube ich, 10 Marken, die wir da dabei hatten, die gesagt haben, cool, sie schicken uns auch Sachen, wir probieren das jetzt einfach. Dann haben wir auf den letzten Drücker da nachts noch irgendwelche Tische gebastelt, Kleiderstangen reingestellt, haben dann eine Eröffnungsparty geschmissen. Und dann ging es drunter und drüber. Und dann haben wir gemerkt nach den 2 Monaten, okay, das ist irgendwie ganz cool, das kommt gut an, es erfüllt das, was wir wollen. Die Kunden sind happy, jeder sagt, cool, war eine geile neue Option, nachhaltig shoppen zu gehen. Das ist so ein bisschen wie so ein kleiner Einstieg auch für viele, weil es einfach viel, viel preisgünstiger natürlich ist, so 30-70% unter dem UVP. Mhm. Und haben aber auch nur Neuware. Also es sind alte Musterteile, die es teilweise gar nicht in Kollektionen gab, eben Reststücke teilweise. Querbeet ist alles dabei. Und dann nach den 2 Monaten saßen wir da und gesagt, okay, da haben wir Lust drauf, das ist cool. Wir suchen jetzt dauerhaft einen Laden. Und haben dann ein halbes Jahr lang gesucht, aufgebaut, gerechnet, Kontakte hin und her und haben dann in der Ludwigstraße in Augsburg das erste Sassled eröffnet.
Ja, und jetzt ich als nicht so gute Augsburg-Kennerin bin natürlich da sofort drüber gestolpert, wie ich dann nochmal in Augsburg war. Das heißt, es ist schon eine sehr zentrale Lage, oder? Also es war schon ganz gut,
ja,
kann man sagen.
Absolut. Also für nachhaltigen Handel muss man ja auch immer sehen, die drücken sich ja meistens den WLAN rum. Das ist auf jeden Fall eine gute Lage. Und wie man sieht hier im Hintergrund, auch wunderschön an der Scheibe dekoriert. wir haben eine sehr gute Lage mit dem Tablet und haben dann ja, nachdem das dann in Augsburg gut lief, kann man jetzt von der Story her auch erzählen, wie es dann weiterging. Haben wir dann auch in Freiburg mit einem Partner von uns, der bei uns im Büro mit dabei war, eine Filiale in Freiburg direkt aufgemacht. Also wir haben jetzt ein Tablet auch in Freiburg noch. Und das lief dann auch sehr gut los. Das hatte jetzt letzten Herbst einjähriges. Ja, genau, das müsste jetzt 1,5. Ja, und dann ist halt der Lockdown jetzt immer der zweite noch dazugekommen. Also in der Zeit, in der es Freiburg offen hatte, oder auch wir, haben wir jetzt auch viel geschlossen gehabt. Das muss man auch sehen im Schnitt. Also das ist dann eben auch ein bisschen so die aktuelle Situation. Aber ja, es gibt uns ja auch online auf Sassled.com seit ein paar Monaten und da geben wir auch sehr, sehr gut Gas. Also es gibt immer mehr Produkte, wir sind jetzt über 1000 aktuell und das ist schon cool, weil die Leute freuen sich, dass sie halt jetzt auch außerhalb von Augsburg und von Freiburg auch mal zugreifen können und ja, die jetzt in Augsburg und Freiburg sind, die schauen halt wahrscheinlich jetzt online viel nach und bestellen sich halt auf Click and Collect auch mal was.
Ja.
Wir hatten vorher sogar Kunden, die uns geschrieben haben, was uns einfällt eigentlich, dass wir einen Laden stationär aufmachen, den es noch nicht online gibt. Und das war dann irgendwann so gesagt, okay, irgendwie wild. Oder es gab auch Leute, die auf Durchreise von Italien nach Hamburg oder so waren und die haben extra einen Ausflug Stopp gemacht, um zu uns ins Sassled zu kommen. Und dann haben wir gesagt, eben im März damals saßen wir und gesagt, okay, wir müssen jetzt sofort mit dem Online-Shop starten und haben dann eben den Lockdown genutzt und haben das aufgebaut, das ganze System.
Mhm. Wir sind übrigens dann wieder in dem Raum gehockt, wo wir den ersten Podcast hatten. Also es ist eigentlich ein historischer Raum und haben da die ganze Wand voll mit DIN A4-Blättern, Recyclingpapier natürlich, haben die komplett voll gemacht mit den wichtigsten Punkten, was wir online erreichen wollen, was wir für Mehrwerte bieten, worauf wir achten müssen und so weiter. Also es ist immer noch an der Wand. Und haben das eben alles, wie häufig gesagt, alles geplant und dann sehr schnell umgesetzt. Aber es ist halt einfach bei dem System, wie wir es fahren, dass du wahnsinnig viele Einzelteile hast. Das ist zwar sehr schön für den Kunden, weil du unendlich viel Auswahl hast, aber gleichzeitig haben wir halt tausende Einzelteile auch, die zwar eben Neuware sind, aber müssen auch, nicht umständlich, aber müssen schon aufwendig aufbereitet werden, dass die online auch gut aussehen und auch wirklich gut darstellbar sind, weil wir halt die Bilder dazu haben. Und das ist schon eine Herausforderung, aber die haben wir mittlerweile sehr gut unter Kontrolle. Man sieht gerade bei uns auf Sassled im Instagram-Account, wie wir auch Produkte einpflegen. Also wen es interessiert, der sieht da gleich ein Reel und kann dann mal schauen, wie wir die ganzen Produkte online bringen, die schön nachhaltig.
Ja, ich kann es mir vorstellen, vor allem Die Produkte müssen ja fotografiert, online gestellt, die Produktbeschreibung. Und wenn du sagst, das sind alles Einzelteile, das ist natürlich eine unglaubliche Man- und Woman-Power, die man da erstmal
Ja.
reinstecken muss und die ihr davor natürlich in andere Sachen stecken konntet oder musstet. Wie war so der Übergang jetzt von einem im Moment ja rein digitalen Outlet? So, wie war das so? Hat das zum Beispiel eure KundInnenstruktur verändert oder was sind so die Reaktionen da drauf?
Also die Reaktion, also so von der Struktur, hat sich eben stark verändert, dass wir mittlerweile deutschlandweit und in Österreich auch einige Kunden haben. Also dass einfach das sehr breit aufgegangen ist, und wie Lotti auch vorhin gemeint hat, es gab wirklich Leute, die sich halt, und das sagen, das ist keine Pointe, das ist keine Fake-Story, so, das ist sondern wirklich passiert. Also das Support-Ticket kam rein, als wir bei der Deutschen Bahn Magazin mit drin waren, mit einem Beitrag, kam wirklich dieses Offensive-Messaging da rein, mit von wegen, was uns einfällt, in der heutigen Zeit nicht online first zu gehen und sozusagen nur offline zu arbeiten, weil wir eben so viele verschiedene Teile haben. Ich habe versucht, ihm das zu erklären, der hat sich nie wieder gemeldet. Also auf jeden Fall Hammer-Aktion. Also man hat auch gesehen, eben, also um zurückzukommen auf deine Frage, man sieht auch, wie groß der Druck eben war, dass man sagt, okay, wir wollen, und die Kunden waren schon da, wir haben jetzt im Endeffekt dazu nur das Produkt auch noch geliefert auf den Kanal, weil viele Kunden eben schon gesagt haben, Leute, wir wollen eben nicht nur, wir wollen auch außerhalb von den zwei Städten, wo ihr seid, einkaufen. Dort ist es cool mit den Filialen, weil das läuft sehr gut. Das ist auch ein tolles Business auch. Aber außerhalb mussten wir halt auch mal abdecken, und das ist dann sozusagen auch gleich der zweite Vorteil gewesen von dem, dass wir auch weiterhin Umsatz gemacht haben in der aktuellen Zeit. Weil das kann natürlich auch dazu. Ja, das jetzt mit Lockdown-Thematik, dass wir einfach von heute auf morgen alles geschlossen haben. Und das ist schon eine Thematik. Wir machen zwar auch Live-Shopping, also man kann auch via Videostream sich reinschalten und wird dann durch den Laden begleitet und beraten, das haben wir auch, das machen wir auch häufig, aber das fängt halt nicht den normalen Kundenstrom auf. Das heißt, unser Kunde ist, würde ich sagen, wir haben jetzt mehr digital affine Kunden, also Leute, die auch online einkaufen, weil offline haben wir auch sehr viele, die eben auch reine Offline-Shopper sind. Also das war so die Kunst zu sagen, wir brauchen eigentlich für unseren Online-Shop viele neue Zielgruppe, ja, weil in unserem Offline-Shop sehr viel überzeugte Offline-Shopper auch sind, egal welchen Alters. Also es liegt nicht nur auf Kundinnen, die jetzt über 50 sind, wo man sagt, okay, klar, die kaufen offline ein, sondern es ist durch die Bank haben wir Leute drin, die sagen, offline first. Und das war auf jeden Fall eine große Veränderung, also geografisch und auch von der Zielgruppe her. Aber grundsätzlich ist es sau schön, weil wir wieder Kontakt noch, also wieder Kontakt mit den Leuten haben nach dem Lockdown und die Leute viel schreiben. Natürlich auch dann mal Retourenthemen haben und nicht immer die Themen super entspannt sind, aber meistens ist es halt einfach schön, in der Branche zu arbeiten. Das sagen wir auch immer, weil 99% der Kunden sind tausendmal freundlicher, als wenn du sozusagen, wenn die konventionelle, wie soll ich das nennen, Attitude hast. Also wenn du sagst, ich will einfach nur kaufen, gibt es Produkte, ich gebe dir Geld. Und im Bio und im Sustainable-Bereich ist es wirklich so, dass die meisten Kunden einfach super entspannt und super nett sind und man mit denen einfach das ganz normale Lösungen finden kann für ja auch keine weltzerschmetternden Probleme, wenn jetzt mal irgendwo ein Faden aufhängt. Und das ist richtig angenehm. Muss man auch mal wirklich ein Lob an alle unsere Kunden rausgeben, die jetzt zuhören. Ihr seid echt auch coole Kunden, ja, wirklich sehr sympathische Kunden.
Jetzt sind wir schon bei 2021 gelandet. Ich würde jetzt aber gerne noch mal so ganz an den Anfang so zurück, wie ihr euer Pop-up gestartet habt. Wieso habt ihr euch für dieses Konzept eines Pop-ups entschieden? Das machen ja viele, dass sie sagen, sie machen eine Testwebseite, Prototyp, whatever. Und das war ja bei euch dann wirklich so ein Äquivalent zu einem Prototypen, oder? Und
Ja.
würdet ihr das auch wieder machen, wenn ihr jetzt angenommen ein neues Konzept hättet?
Also es war, wie du sagst, das war wie ein Testballon quasi. Wir haben uns offline dafür entschieden, weil es eben gerade mit Einzelteilen wahnsinnig schwierig und aufwendig ist, online zu gehen. Und dafür Prototypen zu shooten. Wir hatten da auch Strategien, die hatten wir auch überlegt, so 1000 Teile Test, wo wir uns dann hinsetzen und 1000 Teile fotografieren, einzeln, die wir schreiben und online stellen, das ist aber uferlos einfach. Also die Manpower und Womanpower, die immer da notwendig ist, haben wir da gemerkt, nein, das ist in dem Segment, wo wir eben dort starten, nicht unbedingt vielleicht der sinnvollste Weg. Deshalb haben wir das Ganze offline gemacht. und haben dann eben einen Laden einfach eröffnet. Also eigentlich ist es total äquivalent zu einem Online-Test-Shop.
Ja.
Wir haben eben aus den Gründen das offline gemacht und weil wir auch glauben, dass der Handel stationär genauso funktioniert. Wie gesagt, das sind einfach andere Kunden, die man anspricht.
Ja, ich.
Und das
Ich
war eine, ja.
nee, alles
Sorry.
gut. Alles gut.
Ich wollte nur sagen, was auch ein Thema war, eben warum wir überhaupt diesen Testballon gestartet haben. Das Thema ist auch ganz klar, wir waren auch in der Phase, ich habe es vorhin angesprochen, wir zahlen ja unsere Kollektion auch im Voraus und so weiter. Und wir sind bei Degree schon so voll einfach reingegangen, weil für mich, wir gehen immer zu 100% rein in die Sache und 120%. Und in dem Fall war es ja nicht anders, aber es war uns bewusst, wir haben also gelernt aus den Jahren davor, dass wir sagen, wir wollen auch mal einen Test machen. Bevor wir sozusagen unbewusst haben wir gesagt, hey, wir nehmen jetzt mal einen Pop-Up-Store, der 2 Monate läuft und wir schauen uns das an. Weil vor 6 Jahren oder 7 Jahren hätten wir gesagt, ja, wir mieten uns einen Laden und dann machen wir den voll und der hat dann 5 Jahre Mietbindung, ist egal, aber wir probieren das jetzt aus, aber wir haben die Verpflichtung sowieso. Also eigentlich probieren wir es nicht aus, sondern wir machen es einfach. Ja. Und deswegen war der Pop-Up auch eine coole Startchance, um einfach zu sagen, 2 Monate anschauen und dann überlegen, um es langfristig zu machen. Ja, das war ein toller Test, der auch sehr gut dann eben gestartet ist. Und da haben wir auch unsere Store Managerin, auf der wir gleich noch eine Bewerbung reingekommen, die war nämlich Kundin zu der Zeit und hat gleich gesagt, wenn ihr was macht, dann bitte denkt an mich. Und dann haben wir im Herbst sie direkt eingestellt auch. War auch cool. Von H&M abgeworben.
Also weg von der dunklen Seite.
Ja, das hast du gesagt.
Das habe ich jetzt gesagt. I know, shame on me, aber mein Gott.
Ja.
Ich finde es voll interessant, dass ihr sagt, okay, ihr macht jetzt nicht eure Samples und euren Überschuss in Anführungszeichen als Sample Sale, Limited, was auch immer, Angebot unter Degree, sondern ihr macht noch was Neues und macht dadurch auch so ein bisschen, was du vorhin schon gesagt hast, den Zugang zu nachhaltiger Mode, wo die Hürde ja doch oftmals hoch ist, würde ich sagen, vor allem jetzt im Vergleich zu einfach konventioneller Mode, einfach ja, legt die Hürde niedriger, sage ich jetzt mal. Und natürlich finde ich es auch mega cool, dass man so ein Netzwerk an nachhaltigen Labels dann auch hat oder so ein Schirm. Ich weiß nicht, wie man das nennen möchte. Finde ich voll cool. Also finde ich einfach richtig gut.
Das ist auch wirklich cool. Also ich habe gestern erst wieder mit Martin von Hafendieb wieder telefoniert. Also man hat jeden Tag Kontakt mit Marken aus dem Bereich. Und das ist auch ein sehr ehrlicher Kontakt, weil wir ja selber auch eine Marke haben. Also wir haben selber auch 2 Marken. Die wissen also, wenn ich zu Martin sage, und wie läuft's? Und er sagt dann, ja, dann weiß ich schon, irgendwas ist schon wieder im Busch also im Markenbusiness, weil das ist ja auch gerade ein Thema mit Händlern und wie ist gerade wie haben die geöffnet und so weiter. Aber es ist einfach schön, weil man weiß ja genau um die Sorgen und die Sorgen und die Freuden einer Marke und kann deswegen auch schön mit den Marken, die uns beliefern, auch interagieren und mit denen auch schön arbeiten. Weil man genau weiß, was wann passiert, wann ist die Kollektion, wann kommen die Muster. Dann teilweise die Marken auch sagen, ja, wohin jetzt mit den ganzen Mustern? Wir lösen da halt auch viele Probleme auch auf der Eingangsseite. Also dass eben auch auf der Wareneingangsseite viele Marken sagen, hey, schön, dass es euch gibt, so, also auch cool. Also auch Gruß an alle unsere Partnermarken natürlich. Und Lob nochmal. Nicht nur an die Kunden, ja.
Das wird hier die große Grüß- und
Ja. Mal gefährlicher.
Ich sag nochmal, also Martin von
Oh boy. Habt ihr bestimmte oder habt ihr euch am Anfang so bestimmte Kriterien ausgedacht oder festgelegt, nach welchen ihr die, keine Ahnung, die teilnehmenden Marken, eure Partner etc. auswählt? Also.
Ja, also ja, bei uns ist es so, also wir haben unser Subslogan ist ja eben Fairview Outlet, also sozusagen 3 Kategorien, womit wir auch gestartet sind. Also die Startkategorien oder die Startkriterien waren dann ganz klar, dass wir sagen, es gibt ja zum Beispiel sowas wie, nenne ich halt wieder Namen, aber das ist jetzt für den Endkunden nicht keine Werbung, sowas wie die Neonyt oder dass man die Fair Fashion Shows hat, also in Berlin die Modemessen, die eben auch wirklich Bio- und Fairmarken gehen. Und da gibt es ja die Kriterien. Da hast du einen Katalog auch von den Marken und welche Kriterien die erfüllen. Und die da gelistet sind schon mal im Ranking ganz, ganz weit oben. Und dann haben wir gesagt, okay, super, da können wir schon mal ansetzen. Da wir sind dann auch dort gelistet als Marke. Das war eben auch wieder ein Vorteil, sind. Und das waren ja unsere Stammnachbarn. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, lass mal über deine Herstellung reden, lass mal hinsetzen, lass mal gucken, wie machst du das, wo produzierst du, was hast du da? Und dadurch haben wir auch diese Erfahrung aus dem Bereich, weil wir selber in dem Bereich produzieren. Und können nicht jetzt aus dem Bauch raus, aber mit ein paar Facts und mit einem ehrlichen Vier-Augen-Gespräch ist die Sache dann geklärt gewesen, dass wir gesagt haben, hey, das funktioniert bei dir, mach da keinen Schindluder, wir können dich als Partnermarke mit reinnehmen und Kriterien sind sowieso erfüllt, also cool, lass mal starten. Und wenn dann mal, ist bis jetzt nicht vorgekommen, aber selbst wenn dann Ware reinkommen würde, auch vom Zuliefern und Co., wo wir wissen, das ist grenzwertig, dann kennen wir das ja aus unserer aktiven Markenzeit, wo wir sagen würden, nee, also hier müssen wir dann einfach einen Riegel reinschieben, das ist Greenwashing, das ist jetzt hier irgendein Bio-Baumwoll-Blend oder sonst was, da ist dann Schluss. Und deswegen war das recht cool, weil wir eben auch in dem Fall mal nicht neues Knowledge aufbauen mussten, sondern wirklich auch Erfahrung mitgebracht haben und die dann nutzen konnten.
Das heißt, ihr habt diesen Kontakt zu euren PartnerInnen, der sehr intensiv ist, und durch eure eigene, sag ich jetzt mal, Brand, unternehmerische Tätigkeit mit Degree, könnt ihr das auch gut hinterfragen. Sind das jetzt, sag ich jetzt mal, Fakten, oder ist das jetzt nur so ein bisschen so ein, ja, Greenwashing ist immer so ein bisschen ein hartes Wort, aber ist das jetzt eher so ein bisschen aufgebauscht? Das heißt, das könnt ihr gut hinterfragen.
Ja, und es gibt ja auch noch einschlägige Zertifikate, die natürlich mit reinspielen, aber das ist eben Teil davon. Also wie gesagt, wir haben seit 6-7 Jahren, wir sind jetzt nicht die erste Welle, aber wir sind auf jeden Fall mit der zweiten Welle, die gerade im Textilbereich aufkommt, ein Bio-Thema groß geworden. Es war ja wirklich so die zweite Riege, und wir waren auf Messen da waren 5 Stände so, ja, und da war dann ein Hersteller, der für alle hergestellt hat, und der ist dann mit seiner Frau von Stand zu Stand gegangen. Also es ist und es ist immer noch nicht viel, viel größer. Es gibt ein paar, die viel, viel größer sind, ja. Aber es gibt dann eben sowas wie zum Beispiel Gosbeck, ja, dass man sagt, okay, man hat dann eben doch auch so Inselprodukte. Und da ist halt cool, da schaut man mal durch, dann telefoniert man sich zusammen, dann sagen die, ja, so ist unser Weg, die sind ja auch schon wahnsinnig transparent. Und dann guckt man, okay, ist das vertretbar, ist es zielführend, auch was die machen? Wird es eine nachhaltige Zusammenarbeit, also auch vom Business her, dass man sagt, das sind jetzt keine so Eintagsthematiken. Und ja, die zum Beispiel sind auch ein guter Partner von uns, vom Fastlet. Und ja, einfach schön zu sehen, auch damals zu sagen, gut, man geht jetzt auch mal in die Meeresplastik-Recycling-Thematik mit rein. Das haben wir vorher auch noch nicht groß aufgegriffen, weil es ja auch mal ein schwieriger Bereich ist. Und da haben wir gesagt, okay, mit denen probieren wir das jetzt mal aus. Und das klappt sehr gut, sowohl vom Produkt als auch vom Kundenfeedback und eben auch von der Nachhaltigkeit. Ja.
Ja, ich habe Benny auch interviewt für meinen Podcast vor ein paar Wochen, und ich fand es sau interessant, auch die Transparenz, die er ermöglicht und einfach auch seinen KundInnen bereitstellt, so. Also, dass die da auch offen sind, wir sind jetzt noch nicht perfekt, etc., sondern wir arbeiten dran, und es geht einfach darum, sich weiterzuentwickeln und irgendwie Probleme auch anzuerkennen. Das fand ich sehr super cool, so dieses Problembewusstsein und damit den Umgang damit.
Ist ja am Ende auch ein Prozess. Also gerade dieses Thema, wie nachhaltig ist das Produkt, wie nachhaltig ist das Unternehmen, da kann man am Ende immer sagen, man findet immer irgendwo noch was. Dann ist vielleicht mal ein Zettel, wo dann keine wasserbasierende keine wasserbasierende Druckfarbe verwendet wurde im Waschzettel oder so. Das ist dann auch noch optimierbar, aber wenn man das Gesamtprodukt sieht, ist es eine super Sache. Und wegen dem Waschzettel dann zu sagen, der dann irgendwie 2 Zentimeter lang ist, weil die Farbe auf dem irgendwie kein absoluter Standard ist, was nicht sein sollte, aber da zu blocken, das eben dann, da muss man dann auch mal sagen, gut, dann optimiert ihr noch da und dann machen wir trotzdem weiter. Ja. Mhm. Und das ist eben auch ein Weg, wo man entlang gehen muss, weil sonst, ja, wirklich perfekt ist halt ein Produkt, das von Menschen geschaffen wird, nie, da muss man auch sehen. Ja.
Das heißt aber, ihr spiegelt dann auch solche Sachen wie dieses Waschetikett zurück und sagt, da solltet ihr dran arbeiten und das solltet ihr verbessern und sowas.
Wir haben alle Produkte in der Hand, wir schauen uns alle durch und von daher geht bitte gar kein Weg mehr vorbei, dass wir auch mal hier und da sagen, hey, das sollte mal optimiert werden, ja, oder das bitte nicht schicken. Ja.
Jetzt hattet ihr super positives Feedback nach eurem Pop-Up-Store, habt euch dann entschieden, ja, wir gründen das jetzt und mieten uns auch einen großen Laden an. Jetzt ist euer Laden, der ist ja wirklich groß. Das ist jetzt ja kein so, keine Ahnung, kleiner nachhaltiger Laden, wo man sagt, der ist so klein und übersichtlich und das ist erstmal so ein Versuchsballon, sondern der ist ja riesig.
Jawohl!
Naja, ist er, also, der ist wirklich, der, ohne Schmarrn, ich war da drin, der ist wirklich groß. Wie war das auch so von der finanziellen Zukunft? Na, Angst nicht, aber wie war das so? Wie habt ihr gesagt, okay, wir machen jetzt wirklich diesen großen Schritt und mieten uns erstmal so ein Riesending an und nicht erstmal so ein kleines? Könnte ja auch so der nächste Schritt gewesen sein.
Ja, nein, das war schon, also wir haben es eigenfinanziert komplett. Und das war am Anfang schon so die Geschichte, wo wir gesagt haben, naja, okay, wie groß, was finden wir, wie auch immer. Ja. Und dann kam die, dann war die Herausforderung, erstmal zu sagen, ja, wie viel Ware brauchen wir eigentlich? Wie viel passt in den Laden? Wie viel muss da rein? Wie viele Teile? Ja. Und dann haben wir da, wir haben ja gleichzeitig also wir haben ja den ganzen Umbau auch, also wie gesagt, wir sind da sehr, sehr findig und sparsam unterwegs. Also wir haben den kompletten Ladeneinbau, Umbau haben wir selbst gemacht.
Also wirklich wir zwei.
Also wirklich, ja, wir beide. Also wir haben einen Tag und Nacht lang mit einem sehr guten Freund von uns in der Schreinerei verbracht, haben die Warenträger selbst gebaut, haben die Wände selbst abgeschliffen, haben die Decke umgebaut, den Tresen, Wände, also alles. Wir haben die von wirklich alles einfach selbst gemacht und ebenfalls einen Großteil zu zweit auch. Oder dann mit Freunden und Kollegen von uns. Und haben dann, ja, und deswegen ging das ganz gut von. Deswegen war der, so eine Ladeneinrichtung ist normal natürlich utopisch teuer alleine. Ja. Aber eben auf unsere Wege, wir haben dann über einen Kontakt ein altes Baugerüst gekauft. Das ist jetzt unser Warenträger für Jeans. Mhm. Und eben solche Sachen. Und dadurch konnten wir das ganz gut eben eigen stemmen. Und dann haben wir der Ware, wir haben von Marken angefragt, dann hatten wir plötzlich kartonweise Sachen dort, haben die im Keller dann aufgebaut und aufgehängt, aufgebügelt. Da war der ganze Keller ist geplatzt erst einmal, weil oben wir noch im Umbau waren, weil wir gar keine Zeit hatten. Innerhalb von 2 Wochen haben wir den Laden komplett umgekrempelt und gewusst, da wollen wir öffnen und da geht's los, fertig. Und dann haben wir den Laden eingeräumt und haben gemerkt, ah ja gut, das reicht so ungefähr. Jetzt haben wir fast sehr knapp 10.000 Teile aktiv im Verkauf hängen im Laden und sind mittlerweile am Punkt, wo ich sage, ja, eigentlich bräuchten wir fast noch mehr Platz.
Ja.
Mhm. Krass, okay, noch mehr Platz.
Das soll nicht mehr, muss man echt sehen, weil es ist ja am Ende ein Restposten, also auch wenn es nachhaltige Mode ist, ist ja egal wie. Es sind Einzelteile und die brauchen ganz die Präsentationsfläche.
Ja.
Es ist ja, wenn du sagst, okay, du hängst ein T-Shirt hin und legst drunter 20 in allen verschiedenen Größen, das ist ja so der normale Handel. Ja. Aber wenn du alle unten drunter legst und ab dem zweiten vom Stapel von oben runter, schaut sich keiner mehr die Sachen an, die zusammengelegt dran liegen. Das heißt, wir brauchen allein für die Präsentation schon deutlich mehr Fläche.
Ja. Das stimmt, ja. Was wären so Learnings, die ihr jetzt aus eurer gesamten Gründungszeit weitergeben würdet? Was würdet ihr genauso machen? Du hast jetzt am Anfang gemeint, ihr seid alte Hasen. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich Weisheiten zu teilen. Oh, Mass. Sagen wir, was wären so eure Top 5 Learnings, die ihr weitergeben würdet, was würdet ihr genauso machen, was würdet ihr anders machen?
Also eine der Top-Learnings ist auf jeden Fall, sucht ihr, also ohne dass ich jetzt ein Multi anschleimen will, aber sucht ihr einen guten Partner.
Ja, das ist ganz
oben. Man kann es auch alleine machen. Das war am Anfang, ich war ja ganz kurz mal so ein bisschen allein unterwegs während dem Studium. Machen auch viele, sind damit ja auch super happy. Aber wenn man sagt, man will länger was machen, ist es gut, wenn man zu zweit ist. Und das ist nicht nur, um sich dann immer auf den anderen zu verlassen, aber es ist einfach schön, wenn man zu zweit weiter wurschtelt und eben sagt, okay, man geht da voll rein in das Thema. Und man hat einfach einen Partner. Das ist wie in einer Beziehung. Also bei Wolf, für mich ist es sehr verrückt, weil wir ja wirklich wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht haben und verbringen aktuell. Und, das ist sehr wichtig. Ein zweiter Punkt wäre, dass ich sage, okay, mach nur was Sinnvolles, weil ich finde die Zeit, dass man planlos Produkte emittet oder produziert, nur um möglichst viel Geld zu verdienen, dass wir auf einer Welt, die eigentlich durch die Globalisierung auch immer kleiner wird, ja, und immer enger sozusagen, als man, wenn man sagt, ja, dann, wenn jetzt einer mir erzählt, der fliegt morgen nach Indien, jetzt außerhalb des Lockdowns, dann würde ich sagen, okay, ja, schön, dann fliegt halt, das ist das Normalste der Welt sozusagen, oder irgendwer will auf die Mitte vom K2 steigen, sage ich, ja, okay, ist ja bei Jochen Schweizer, also ohne das zu entzaubern, aber es ist ja so, dass die Welt wahnsinnig nah beieinander ist. Und da finde ich, ist es auch nicht mehr die Zeit, wo man mit Sachen trotzt, dass man unnötige Produkte raushaut, um dann mehr Geld zu haben als der Nachbar und vielleicht dann 2 BMWs zu leasen. Das ist irgendwie so, das wird Gott sei Dank in unserer Generation immer unerotischer. Und das finde ich einen coolen Weg und deswegen fände ich es sinnvoll, wenn immer mehr Leute sagen, sie schauen wirklich, was sie da machen und nicht nur, damit sie dann den möglichst größten Gewinn rausholen. Das heißt nicht, dass ihr bitte Produkte machen solltet oder Services, die euch keinen Gewinn abwerfen, weil das macht auch überhaupt keinen Sinn. Das macht dich nämlich nicht glücklich, weil du brauchst ja auch irgendwie Geld zum Arbeiten, du brauchst Geld für deine Mitarbeiter. Es soll ja bitte auch allen gut gehen in der Firma. Aber ja, wie gesagt, nicht um jeden Preis. Also ja, nicht um jeden Preis den letzten Schund machen, weil es machen wahnsinnig viele den letzten Schund. Und dann teilweise nicht mal für einen guten Preis. Also das ist auch schwach. Deswegen, gutes Produkt oder guten Service, der dann auch wirklich einen Mehrwert bringt und nicht unnötig müllt. Ja.
Ja. Wann würdest du sagen, ist, oder wann würdet ihr sagen, ist so die, weil ihr habt jetzt ja parallel mehrere Unternehmen aufgebaut, gibt es da so einen richtigen Zeitpunkt, das dann zu starten, was Neues zu machen, zusätzlich zum ursprünglichen Unternehmen? Ja, eigentlich das war jetzt eine komisch verschachtelte Frage, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Ja, also den richtigen Zeitpunkt, glaube ich, gibt es nie. Also man muss einfach starten und schauen, was passiert, probieren. Wichtig ist, man muss Sachen machen einfach.
Ja.
Und das ist das, was wir auch gemerkt haben. Wir haben ganz viele auch versucht und uns Zeit genommen und überlegt. Und dann, wir waren gerade am Anfang unglaublich ungeduldig. Sobald wir irgendwie Zeit hatten und auf was warten mussten, haben wir überlegt, okay, was können wir anderes noch machen? Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben uns selbst eine Sperre letztes Jahr gegeben. Wir fangen nichts Neues mehr an, sondern bauen die Sachen, die wir haben, aus. Was sehr, sehr, sehr sinnvoll ist und wichtig und gut für uns einfach. Aber so den ganz richtigen Zeitpunkt abzupassen, den gibt es, glaube ich, nicht. Also man muss es einfach versuchen, man muss was ausprobieren.
Ja.
Muss ein bisschen mutig sein. Man kann
und vor allem, wie der Wolf sagt, vor allem sehr wirklich gut, auch wenn man muss es nicht früh machen, aber man muss irgendwie fit sein. Also man darf jetzt nicht sagen, oh, ich habe jetzt keine andere Option, ich mache jetzt einfach irgendwas selbstständig oder baue irgendwas auf, sondern es ist schon eine gute Ausgangssituation, wenn man sagt, also es ist nicht abhängig vom Alter, sondern dass man sagt, okay, man hat jetzt auch ein paar Monate oder Jahre, wo man sagt, hey, ich mache das jetzt einfach. Ich kann das jetzt einfach einbauen in mein Leben. Ja. Weil unter Druck zu sagen, boah, das muss jetzt funktionieren und klappen, das kann sehr schwierig werden. Weil wie gesagt, wir haben jetzt schon sehr viel durch. Wolf und ich haben im Endeffekt von der Modemarke, also wir haben vom Erstellen der Produkte hin zum Großhandel mit dem Haargummi, hin zum wirklichen Retail, online und offline mit Tablet, oder sogar zum White Label Production mit unserer Agentur, die wir so über die Jahre immer so nebenher gemacht haben, wenn wir für große Marken auch nachhaltige Produkte so produzieren, also im größeren Stil, sozusagen als Lieferant auch, haben wir diese ganze Kette durch und kennen eben auch diese Aufgaben in den Bereichen. Großteils, wir wissen jetzt nicht alles, aber wir wissen da einiges, haben einiges lernen müssen auch. Und da muss man echt sagen, da brauchst du einfach Zeit und die muss dann auch zur Verfügung stehen. Die darf dich jetzt nicht, darf jetzt nicht sagen, oh, ich habe jetzt am Tag eine Stunde, jetzt geht es richtig ab. Ja, das wird schwierig.
Ja.
Es muss einfach auch Zeit mal reinfließen. Ja.
Ja. Ja, das ist dieses Gründen um des Gründenwillens, dieser Trend, ja. Gründer zu sein oder Gründerin, habe ich das Gefühl. So wird irgendwie immer gefragter, glaube ich. So.
Das ist auch nicht mehr hoch.
Ja. Voll. Ja, ich habe es gemerkt, ich habe letztes Jahr meine Masterarbeit geschrieben, meinen Businessplan erstellt etc. und wollte auch unbedingt gründen und war so völlig emerged in diesem Thema und war so richtig, wollte es unbedingt machen und bin aber dann einen Schritt zurückgetreten. War dann so, nee, ist doch nicht so das Richtige. Ich glaube aber tatsächlich, dass es super schwer ist, nicht einfach loszulegen und gründen um des Gründenwillens, weil man hat das ja dann schon so vielen Leuten erzählt und man hat ja schon so Zeit investiert und man möchte das ja dann doch machen.
Ja.
Von daher fand ich das interessant, dass du jetzt gesagt hast, ja, man braucht trotzdem irgendwie so eine gewisse auch Erfahrung oder einen Erfahrungsschatz irgendwie so, bevor man vielleicht loslegt oder auch so ein Drive zu so einem nachhaltigen Produkt oder ein Produkt mit Mehrwert und nicht nur um Geld zu verdienen oder um des Gründenwillens.
Ja, man braucht einen gewissen Atem. Also es wird meistens nicht von Sekunde 1 weg funktionieren alles.
Ja, ja.
Das gibt es, glaube ich, nicht. Also diese Rocket-Geschichten, von denen man hört, da steckt ganz oft eine etablierte Firma dahinter mit viel Erfahrung, Kapital, Power. Also so dieses Unicorn, was aus dem Nichts plötzlich aufsteigt und alles beherrscht, das gibt es, glaube ich, ganz, ganz selten. Das ist ein absoluter Zufallstreffer.
Ja, ja.
Das ist wie wenn man auf Instagram, wenn Kollegen oder Kolleginnen erzählen, wenn man auf Instagram runterscrollt und alle ein interessanteres und schöneres Leben als man selber hat. Genau der gleiche Effekt kommt bei vielen auf, wenn sie sehen, dass derjenige jetzt schon wieder für 2 Milliarden verkauft wurde und keine Ahnung, sogar seine Oma noch ein Startup für 500 Millionen hat. Das ist einfach, wie der Wolfgang gesagt hat. Das ist nicht die Realität. Lasst euch da auch, also gerade wenn du jetzt auch an deine Hörer schaffst, dass ich da nicht irre machen. Ja. Also. Und ja. um jetzt auch das voll zu machen, ich muss jetzt auch noch unsere Mitarbeiter grüßen, weil mir ist gerade eingefallen, dass
wir gar nicht. Gut, alle gegrüßt.
Nein. Ja, weil im Namen von Wolf und mir muss jetzt die Mitarbeiter noch grüßen, weil das ist ja auch ein Thema. Ich schwärme hier vom Wolf und schleim den an und dabei habe ich jetzt unsere tollen Mitarbeiter, unser Team noch nicht gegrüßt. Das hätte ich ja vorher noch machen sollen. Also in dem Fall danke an euch alle, ja, und schön, dass ihr euch den Podcast von euren Chefs reinzieht.
Gut, wir haben jetzt die PartnerInnen, die MitarbeiterInnen. Wen hatten wir noch gegrüßt? Ich glaube, jetzt haben wir aber.
Kunden, Marken sind gut dabei.
Ja. aber ich finde, das ist ein ganz schönes Ende für diesen Podcast, für das Interview, nachdem wir jetzt alle gegrüßt haben und Eigenwerbung gestreut haben in diesem Podcast. Ich hoffe dennoch, dass die Hörerinnen und Hörer natürlich was mitnehmen konnten. Bedanke mich für eure Zeit. Ich werde natürlich alle eure Instagram, Social Media, Webseite etc. verlinken. Natürlich den Podcast vor 2 Jahren. Das ist jetzt der erste Weg, bitte, diesen Podcast anzuhören, die Folge mit dir. Und Dankeschön.
Cool, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.